Reden und Rühren.
Mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus. Er ist Buchautor, er ist Unternehmer, er ist mehrfacher Reality-TV-Gewinner, er ist Coach und er hat uns den Miracle Morning näher gebracht. Und heute ist er bei uns, hier ist Bastian Jotta. Hi, grüß dich.
Ja, vielen Dank, Mensch. Das war die schönste Introduction, die ich jemals gehört habe. Wirklich.
Ja, vielen Dank fürs Feedback.
Unglaublich.
Wo erwischen wir dich? Wo bist du eigentlich gerade?
Miami. Man sieht es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie ihr schneidet. Das Meer spiegelt sich ein bisschen im Fernsehen. In Miami, in Sunny Isles, bei 28 Grad.
Genau.
Wissen die Leute in Amerika eigentlich, wer du bist? Oder bist du da untergetaucht? Also kennt man dich dann nicht?
Untergetaucht?
Ja, nee. Also es gibt ja zum Beispiel die Tokyo Hotel Twins sind ja auch irgendwie nach Amerika gegangen, weil die gesagt haben, boah, hier in Deutschland, Europa kann ich es nicht aushalten. Kennt man dich da unter dem Namen oder?
Also definitiv bin ich kein Celebrity in Amerika. Also es ist jetzt nicht so, dass mich jemand anspricht, sagt man, oh mein Gott, kann ich ein Autogramm haben? Aber ich habe doch durchaus dafür gesorgt, dass die Leute meinen Namen kennen, speziell in L.A. mit diesen berühmt-berüchtigten Partys, die ich hatte vor vielen Jahren. Da schüttle ich heute noch den Kopf, weil es waren gar nicht so viele Partys, es war vielleicht mal ein, zwei Jahre. Und heute noch sprechen mich die Leute an, hey Jotta, wann ist denn wieder die nächste Party? Dann sage ich, ja, das ist schon eine Zeit her jetzt. Und wenn mich Leute ansprechen, dann sind es meistens Deutsche, die im Urlaub sind.
Okay, also die erkennen dich dann einfach, weil sie dich aus dem deutschen Fernsehen kennen.
Ja, genau, richtig. In den USA habe ich nicht so viel gemacht. Immerhin Millionaire's Matchmaker, da war ich sozusagen der Bachelor. Das war pretty cool. Und Tosh.0, das ist so eine Comedy-Serie, ziemlich groß. Das war auch richtig cool.
Aber ist das nicht auch in Amerika generell so, dass viele, ich sag mal, bekannte Leute da sind? Also weil es so geballt ist, fällt man da vielleicht auch gar nicht auf?
Das ist vollkommen richtig. Also gerade in L.A., wenn du im Goldschirm bist, dann trainierst du next to Arnold Schwarzenegger. Ich meine, auch den spricht im Goldschirm keiner an. Das ist dann so eine gewisse Etikette, dass man, wenn man in L.A. wohnt, dann möchte man jetzt auch nicht dieser Groupie sein, der sagt, oh mein Gott, der Arnold, kann ich ein Foto machen? Und er hasst es auch, deswegen machen die Leute es dann später, wenn er im Training fertig ist.
Also das Ding ist, ich würde die Leute immer nicht erkennen. Ne? Also teilweise musste ich mir auch im früheren Job mal irgendwie, da haben Leute dann Ausweise vorgelegt, weil sie irgendwelche Unterlagen brauchten. Und dann guckst du auf den Ausweis und denkst dir, au, krass, das ist irgendwie, weiß nicht, Torwart von Borussia Dortmund oder sowas, den man eigentlich kennt. Aber wenn du halt so im Job bist, ne, im Mut, dann keine Ahnung, wer die Leute sind, kenne ich nicht.
Ich bin da genauso, ich bin auch schlecht mit Namen. Also bei mir, ich habe mir gesagt, wenn ich ihn nicht kenne, dann ist er nicht berühmt.
Und nicht wichtig.
Brad Pitt, George Clooney, das sind nur meine Garde von Leuten, die ich kenne. Was die Promis in Deutschland angeht, keine Ahnung. Das gibt, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden mit diesen ganzen Reality-TV-Formaten. Da habe ich keine Ahnung mehr, wer die sind. Also da sehe ich Namen und lese ich Namen, wo ich mir denke, noch nie gehört. Aber die kommen und gehen in der Regel relativ schnell.
Ja, es geht mir genauso. Aber zu Reality-TV kommen wir gleich noch. Aber ich glaube, die meisten interessiert jetzt erstmal, wie sind wir überhaupt an dich gekommen? Also wie sind wir zueinander gekommen?
Und wie seid ihr überhaupt auf mir gekommen?
Ja, das ist...
Hör mal.
Das ist der letzte Teil des Gesprächs. Aber.
Ja, also ich bin eigentlich, muss ich sagen, ich bin auf euch gekommen, weil mir ein ziemlich guter Freund, der Danny, den man auf Twitter kennt unter Dr. Vagisan, der hat mir den Link geschickt und sagt, hey, schau mal, was die für einen Scheiß erzählen. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann dachte ich mir, Alter, was ist denn da los? Was ist denn da los? Was wollen denn die schon wieder? Und dann habe ich dir eine Nachricht geschickt, die eigentlich ehrlich und direkt war. Und ich war impressed, wie cool und sachlich und einfach vom Herzen du reagiert hast. Und dachte ich mir, okay, cool. Das sind im Prinzip auch nur zwei Menschen. Dann schalten wir mal einen Gang zurück und reden mal normal miteinander. Und jetzt sind wir hier und reden normal miteinander.
Ich finde es eigentlich auch ganz lustig, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hast du dieses Video gefunden? Aber anscheinend, okay, über Ecken hat denn jemand das gesehen, durch Zufall und dir geschickt. Ja, cool, war lustig.
Genau. Der Dr. Vagisan, Danny ist auch ein bekannter Schwuler, Homosexueller, wie sagt man da, dass man politisch korrekt
ist? Okay. Beides fein, ja. Also ja. Beides total in Ordnung.
Und der verfolgt euch da oder ist auf TikTok und Twitter ziemlich aktiv und der hat mir das geschickt und so habe ich das gesehen. Das seht ihr, Reden und Rühren hat es bis nach Miami gebracht.
Immerhin. Gemacht. Also ich meine, wir sind Stars.
Immerhin. Ne?
Jetzt haben wir dich da, ist doch klar. Jetzt sind wir die Celebrities.
Du bist unser erster männlicher Gast in diesem Podcast. Also wir hatten sonst, wobei, Nina queer, halb und halb. Also von daher.
Jetzt fühle ich mich aber diskriminiert, weil du gar nicht weißt, also was ich mich heute identifiziere.
Okay, wir haben die Pronomen im Vorfeld nicht abgeklärt, aber vielleicht machen wir das zum Nachgang noch.
Aber nee, heute, ich fühle mich durchaus als Mann gerade.
In der vorletzten Folge, heute war ja schon wieder Release, war ja wieder Dienstag. Heute in der letzten Folge habe ich nämlich, wir sind durch Giselle, die bei uns in der Folge zu Gast war, irgendwie auf Dschungelcamp, vom Dschungelcamp dann auf dich. Und dann habe ich mich versucht zu erinnern, meine Gedanken zusammenzuhalten und zu gucken, sag mal, was war denn da damals eigentlich beim Jotta?
Ja.
Und mir ist nur hängen geblieben, dass es diesen Skandal damals gab und dass es da Videos gab, Mitschnitte gab, irgendwie die veröffentlicht wurden. Und ich weiß, dass du da nicht gut bei weggekommen bist. Und was ich mich jetzt natürlich gefragt habe, wie ist es dir nach diesem Skandal jetzt ergangen? Es sind ja schon ein paar Jahre her.
Es ist jetzt 3 oder 4 Jahre her. Also Skandale hatte ich ja durchaus viele, weil ich frei rede und frei denke. Und das ist jetzt nicht immer so erwünscht. Und meine Meinung ist wahrscheinlich, ich bin einfach polarisierend. Sagen wir es mal so. Die einen lieben mich, die anderen hassen mich. Und ich sage immer, die einen kennen mich und die anderen können mich. Wenn man mich wirklich kennt, hat man meistens einen anderen Eindruck. Und die anderen, das Coole ist ja über Jotta, wenn du Leute sagst, die meiste Reaktion ist oder die Common Reaction ist, oh, der Jotta, ach, lass mir doch
so mit dem. So wie ich in dem Reel.
Jeder hat so ein Bild. Und ich bin ja damals ein Opfer der Cancel Generation oder Cancel Culture geworden. Was ich an sich ja schon pervers finde, wenn man Leute cancelt. Also für was denn? Ne? Also wir haben ja eine freie Meinungsäußerung. Jeder soll sagen können, was er möchte. Aber dann gibt es irgendwo dieses Judgmental, dass man sagt, na Moment mal, der soll keine Plattform haben. Und so hat sich damals der Sender Sat.1 und alle anderen dafür entschieden, dem Jotta geben wir keine Plattform mehr, dass der nicht seine, keine Ahnung, was er nicht verbreiten kann, seine Meinung, seine Spirit oder was auch immer.
Was ja wirklich bemerkenswert ist, weil du hast dich ja natürlich erklärt und, oh Gott, jetzt versuche ich zu zitieren, vielleicht korrigierst du mich dann jetzt direkt live in der Folge. Irgendjemand hat abgedruckt, du hast gesagt, ja, ich war damals ein Arschloch und ich bin heute auch noch eins, aber heute bin ich ein anderes. Also, ich habe mich einfach gefragt, es gibt ja so viele Leute in der Branche, die, ich nenne es jetzt mal Skandale haben. Es gab ja sogar Leute, die vorbestraft wurden. Gina Lisa zum Beispiel, vorbestraft oder verurteilt worden, weil sie zwei Männer da der Vergewaltigung bezichtigt hat, die ja offenbar keine war. Da musste sie bezahlen. Ich glaube, Loredana hat irgendwie mit ihrem Bruder zusammen da irgendwie ältere Leute um Geld betrogen, hat das jetzt irgendwie außergerichtlich geklärt und Geld gezahlt. Und den hat man das irgendwie wieder verziehen. Also diese Gina-Lisa-Nummer, sie ist ja jetzt wieder in einem Reality-Format gewesen und da hat keiner mehr drüber gesprochen. Warum ist man da bei dir so hart geblieben? Also warum sagt man, nö, dem Jotta, dem können wir das nicht verzeihen?
Weil ich bin dafür bekannt, dass ich manche Leute hart mache. Wortspiel? Okay, genau. Nee, ich habe keine Ahnung.
Du greifst schon vor.
Ich war auch fürs Fernsehen ja immer die Rolle des Bösewicht hat man mir zugeschrieben, obwohl ich die gar nicht gespielt habe. Jetzt stellst du dir vor, jetzt rede ich mal wieder ein bisschen großkotzig, ne, so wie man es kennt vom Jotta. Jetzt kommt der gut aussehende, gut trainierte, reiche Typ aus Kalifornien und nimmt an einem deutschen Reality-TV-Format teil. Ja, mein Gott, jetzt stell dir vor, der gewinnt es noch und dann sagt man, ja Mensch, der ist einfach ein Superman ohne Fehler, ohne Makel. Das passt doch überhaupt nicht. Das ist doch nicht, was die Deutschen sehen wollen. Die Deutschen wollen sehen, dass der Underdog, die sturzbetrunkene, wie heißt die, Claudia Oberst oder so, dass die irgendwie sich in die Herzen kämpft. Das wollen die Leute sehen, weil kann sich die Mutti von nebenan auch damit identifizieren und sagt, na, guckst du mal an, die Ober, die ist eine coole, die mag ich. Aber der Jotta, dieser Großkotz, ach, selbstbewusster Großkotz, den mag ich nicht. Und deswegen wurde das oft halt immer wieder so geschnitten, dass ich der Bösewicht bin, was mir ehrlich gesagt scheißegal war. Also man hat mich ja damals gefragt, am Aufnahmestudio bei Promis unter Palmen, haben sie gesagt, ja, Jotta, du bist aber jetzt nicht hier, um Freunde zu finden. Sag ich, ja, ich habe jetzt nicht gewusst, dass es eine Kuppelshow ist. Ich bin hier, um die 100.000 zu gewinnen. Also es ist ja eine Gameshow und da heißt es einer gegen jeder gegen jeden. Und in der Gameshow, wo es heißt, jeder gegen jeden, da frage ich mich, wie kann es da Mobbing geben? Das ist doch Bullshit. Jeder, der teilnimmt, weiß, auf was er sich drauf einlässt, ist ein Vollprofi im TV-Geschäft und dass man jemanden in 2 Wochen mobben kann, ist er totaler Bullshit.
Wobei, also die Ober tat mir schon ein bisschen leid in der Sendung, wobei ich, weil sie, glaube ich, auch rhetorisch nicht gewachsen ist dem Ganzen. Sie war ja auch irgendwie Opfer bei Desiree Nick, wobei ich eure Fights zwischen Desiree Nick und dir fand ich immer mega, weil ja. Ihr euch beide nichts gegönnt habt. Sie hat ausgeteilt und war teilweise wirklich richtig lustig, vulgär, und du hast einfach zurückgeschossen. Also das fand ich wirklich gut. Die Ober tat mir hinterher echt ein bisschen leid, wie sie da heulend auf der Matratze lag und jeder irgendwie auf ihr rumgehackt hat.
Ich wollte gerade sagen, aber da muss man ja eigentlich auch ganz klar sagen, dir wurde ja der Buhmann mehr oder weniger zugespielt, obwohl es ja nicht nur du warst. Also da gab es ja noch genug andere Kandidaten, die voll mitgefeuert haben und die da, glaube ich, sie noch ja vielleicht auch härter getroffen haben. Ja, aber du hast.
Wenn ich mich recht erinnere, dann war ja ich der den Koffer wieder eingepackt hat, als die Desiree Nick in die Treppen runtergeschmissen hat.
Ich erinnere mich auch noch, als ich ausgezogen habe.
Das vergisst man dann relativ schnell. Ich habe eine Frage an euch. Glaubt ihr nicht, dass die Obert klug genug ist, um zu wissen, wie sie die Rolle spielt? Oder glaubt ihr, dass die wirklich in dem Moment so traurig war, dass Leute, die sie nie vorher gesehen hat in ihrem Leben, auf einmal auf ihr rumhacken? Was glaubt ihr denn? Ist sie wirklich so ein Mütterchen, was dann gleich zum Weinen anfängt, oder ist sie so clevere Geschäftsfrau, dass sie genau weiß, was sie macht?
Eigentlich nimmst du mir eine Frage jetzt weg, die ich dir eigentlich auch stellen wollte. Guter Punkt. Mhm. Wir haben jetzt doch die Möglichkeit gehabt, mit zwei, drei Leuten mal zu quatschen durch diesen Podcast, und es ist immer aufgefallen, dass gerade bei der Aufnahme wird nicht viel erzählt, was so hinter den Kulissen so passiert. Du musst auch nichts erzählen, wenn du dich da irgendwie in die Scheiße reitest, alles gut. Aber was uns aufgefallen ist, ist, dass vieles, was man sieht, nicht echt ist. Also, dass das gespielt ist, dass viele da eine Rolle einnehmen und genau wissen, was sie machen, also welche Knöpfe sie drücken müssen. Hat vielleicht deine Frage beantwortet, stelle ich gleich die Frage zurück. Dieser, wie du dich ja eben selbst genannt hast, dieser Großkotz-Macho-Jotta, provozieren, polarisieren, bist das du oder ist das auch eine Rolle, die du annimmst, um im Fernsehen eben aufzufallen?
Das ist ein Teil von mir. Ein Teil von mir ist wirklich ein Großkotz. Mhm. Das kommt auch von einem gewissen Selbstbewusstsein, was ich habe, mit dem manche Leute nicht umgehen können. Aber du musst dir vorstellen, bei Promis unter Palmen läuft die Kamera 24 Stunden. Ich glaube, wenn ich euch jetzt frage, habt ihr jemals mein Morgengebet gesehen, was ich in der Früh mache, oder mein Tischgebet, wo ich sage, danke, dass wir was zum Essen haben. Das hat man natürlich rausgeschnitten. Das passt ja nie. Moment mal, der Großkotz betet, das passt überhaupt nicht zusammen. Und wenn man es gesehen hätte, würden Leute wieder sagen, ach, schau an, jetzt betet er, damit er Pluspunkte sammelt. Es wird aus diesen 24 Stunden einfach ein Bild zusammengeschnitten, wo du halt nur großkotzig bist. Jetzt sag mal so, ich habe am Tag, sagen wir mal, 25 großkotzige Momente. Da kann ich die genau aneinander schneiden und du denkst, ich bin den ganzen Tag das größte Arschloch. Oder ich kann die rausschneiden, nimm einen rein und mach die anderen 30 lieben Momente. Dann denkt man sich, naja, da hat der mal einen Aussetzer, aber der ist echt ein netter Typ. Also der Schnitt entscheidet komplett, wie eine Person wahrgenommen wird. Und bei Promis unter Palmen war es eine Absprache zwischen der Produktion und der Oberst. Man hat ihr gesagt, hey, pass mal auf, geh raus, das macht sich gut, weil dann können wir dich nachher wieder besser inszenieren als das Opfer. Das ist eine Absprache gewesen zwischen der Produktion und der Obert, worauf ich dann mit der Produktion ungefähr eine Stunde argumentiert habe, was diese Scheiße soll, ob das jetzt nicht mehr real ist. Weil man mir immer verkauft am Anfang an, hey Jotta, wir machen ein neues Konzept, das ist super real, da wird nichts geeditet in eine Richtung oder die andere, da könnte es so sein, wie ihr wollt, und Leistung überzeugt. Mhm. Also keine Zuschauerwut, sondern Leistung überzeugt. Und so, alles klar, dann mache ich mit. Und da bin ich natürlich ausgerastet gegen der Produktion, habe die dann auch persönlich angegriffen, was sich dann natürlich auch wieder im Schnitt wiedergespiegelt hat. Also von der Produktion mochte mich am Schluss auch keiner mehr.
Aber es war die erste, ich glaube, die erste richtige Reality-Show, die bei Sat.1 auch funktioniert hat. Also alles andere, auch diese Big Brother-Geschichten, sind ja einfach unfassbar langweilig.
Also, hat aber auch nur einmal funktioniert mit uns.
Oder
mit,
ja, ja.
Ja, und dann war es auch gleich wieder vorbei. Ja, ich glaube, es gab noch eine zweite Folge.
Die wurde dann ja leider aus dem Programm genommen, aus Gründen.
Das nennt sich dann Karma. Weil ich weiß, der Endemol-Chef hat mich ja damals noch bekniet, dass ich da mitmachen soll, weil ich halt Zuschauer ziehe, und hat mir erzählt von seinen Plänen, dass das weltweit expandieren möchte als Franchise-Konzept, und sie haben da ganz, ganz viel Geld investiert. Und sie sind so stolz, weil es ein Kind von Sat.1 ist, aus der Ideenschmiede von Sat.1. Naja, erste Folge haben sie Jotta gecancelt, oder nicht erste Season.
Erste Staffel, ja.
Erste Staffel haben sie Jotta gecancelt, und dann wurde gleich die ganze Staffel gecancelt. Das nennt man dann Karma. Mhm. habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Aber welches, also natürlich klar mit dem Schnitt oder auch mit einzelnen Bildern, die man zeigt oder auch nicht zeigt, kann man natürlich Bilder kreieren, aber welches Bild hättest du dir denn gewünscht, was die Leute von dir sehen? Also wie hättest oder wie möchtest du eigentlich wahrgenommen werden?
Ich glaube, dass man sich von der Illusion freimachen muss, dass du im Fernsehen gezeigt wirst, wie du bist. Denn wie du wirklich bist, weiß deine Familie oder deine engsten Freunde. Denn auch wenn man natürlich sein möchte, du weißt, du bist vor Kamera und du bist erstens immer irgendwo angespannt und zweitens auch unnatürlich ein Stück weg. Nicht, weil du was spielst, aber zum Beispiel im Dschungelcamp. Ja? Im Dschungelcamp hätte ich diesen Currywurst-Fritzen ja wirklich am liebsten eine betoniert. Weißt du, hätte ich den mal schön an den Hebel genommen und gesagt habe, so, du kleiner Lackaff, jetzt reden wir mal. Das machst du natürlich vor laufender Kamera nicht. Ganz klare Sache. Also halte ich mich zurück, weil ich mir denke, ich gebe euch jetzt nicht die Plattform, um da hier voll auszurasten. Das ist dann in dem Moment auch nicht mehr natürlich. Also was ist dann natürlich? Also ich habe die Illusion nicht, dass ich im Fernsehen so rüberkommen möchte, wie ich bin, weil ich auch, und das ist jetzt wirklich ehrlich, nicht das Geltungsbedürfnis habe, dass die Fernsehzuschauer mich lieben. Weil das wäre doch eine Illusion. Was wäre falsch mit meiner Persönlichkeit, wenn ich sage, ich will, dass mich alle lieben. Nee, ich will, dass mich meine Freunde lieben und meine Familie. Das ist mir wichtig. Und alle anderen, fuck it.
Ja, viele suchen das ja im Außen, aber du hast mit Familie gerade echt was Gutes angesprochen. Ich habe so drüber nachgedacht, das ist doch gar nicht so lange her. Hast du den Rammstein-Skandal mitbekommen? Wahrscheinlich auch in Amerika, oder?
Ja, ja.
Und da ist ja die Ex vom Till Lindemann. Lindemann ist auf die Sophia Tomalla, ist ja irgendwie an die Presse gegangen, hat gesagt, hey, das war der nicht, das hat er nicht gemacht, bei mir war der Mann anständiger. Gab es da Support von deiner Seite? Hat man irgendjemand übersehen? Weil, also, sie wurde dafür auch ordentlich angefeindet, dass sie gesagt hat, lass den in Ruhe, das ist ein Anständiger. Das habe ich damals nicht wahrgenommen bei dir. Oder hat man das nicht gezeigt oder nicht zeigen wollen?
Für die Frage bin ich dir unendlich dankbar. Und ich habe da nie drüber gesprochen, aber ich sage es jetzt hier exklusiv in diesem Podcast. Das ist nämlich eine ganz witzige Sache. Ich bin ja, da wurde ja ein Frauenbild gezeichnet, das ich angeblich habe, der Frauenhasser und was auch immer und welche Einstellungen er hat. Und ganz Deutschland hat es geglaubt, dass ich Frauen scheiße behandle. Jetzt bin ich in meinem Leben dreimal verheiratet. Also ich habe zwei Ex-Frauen, ja? Wo man weiß, Ex-Frauen haben immer was zu erzählen. Beide Ex-Frauen haben sich an die Medien gewandt und haben gesagt, nein, ich breche eine Lanze für einen Jotta. Das ist ein so treusorgender, guter Ehemann gewesen. Was ihr schreibt, stimmt nicht. Zwei Ex-Freundinnen, und ich hatte ja ganz viele Ex-Freundinnen und ganz viele One-Night-Stands, haben sich ebenfalls an Medien gewandt und haben gesagt, hey, ich möchte ein Interview geben. Das stimmt nicht. Der ist als Partner so liebevoll und treusorgend. Google es, try to find it. Die wurden nicht gesendet, die wurden nicht gebracht, da wurde nicht drüber geschrieben. Warum? Weil es halt nicht ins Bild passen würde. Weißt du, ich meine? Sondern war ja auch für die Medien ein gefundenes Fressen. Oh mein Gott, der Frauenhasser Jotta, jetzt wissen wir es und so weiter und so fort. Also, weißt du, ich meine, es ist immer, egal was ich gemacht habe, man hat immer versucht, was Neues zu finden. Wenn ihr zurückgeht in meine Historie 2016, als ich mit Rolls-Royce und Ferrari rum bin, was hat man gesagt über den Jotta? Alles klar, ja, wahrscheinlich so einen kleinen Schwanz, muss er kompensieren. Ha, 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 muss er kompensieren. Dann habe ich 2017 Adam sucht Eva gemacht und es war offensichtlich, dass der Schwanz nicht so ist, sondern ein bisschen größer, sage ich mal, ne? Um die eine zu zitieren, wie hieß die? Ich habe den Namen vergessen. Die Red Bull-Dose wurde da genannt, sagen wir es mal so. Ich habe den Namen wirklich vergessen von dieser Frau. Na gut, okay, dann Schwanz kann es nicht gewesen sein. Also sucht mal was anderes. Und das ärgert mich persönlich, hat mich verletzt, dass ich mir dachte, wow, mein Umfeld ist aufgestanden und für mich eingesprungen. Und du findest nichts bei Google, du findest nichts in den Medien, du findest nichts im Fernsehen. Und das ist einfach dann fucking Manipulation.
Guckst du dir die Sendung eigentlich nochmal an, die du gedreht hast? Also danach, nach so einer Staffel, schaust du das an oder sagst du, oh, ich habe es abgedreht, ich will es gar nicht sehen?
Promis unter Palmen habe ich mir wirklich angeschaut, weil ich mich drauf gefreut habe. Weil ich mir gedacht habe, boah, ey, ich bin dahin und ich hatte eigentlich keinen rechten Bock drauf. Warum? Weil ich gerade Marisol, meine spätere Frau, angefangen habe zu daten und eigentlich so rosarote Brille auf hatte, dass ich jetzt dann nicht nach Thailand abhauen wollte. Und ich hatte in dem Jahr das Dschungelcamp schon gemacht, aber von dem habe ich gedacht, ach, ein zweites großes Format muss jetzt nicht sein. Aber ich habe mir gedacht, wenn du hingehst, dann gewinne ich die Scheiße. No matter what. Und es Geschicklichkeit, Intellekt, Kraft, alles, was man halt gebraucht hat. Denke, geil. Und ich fand, dass ich halt echt geil überzeugt habe und habe mich eigentlich schon drauf gefreut und war dann extrem überrascht über den Schnitt, wo ich mir denke, oh, okay. Also in dem Moment bin ich wieder so ein bisschen gegroundet worden und denke mir, ach ja klar, Fernsehen, ich habe es vergessen. Was hast du, Idiot, wieder erwartet, dass du ausschaust wie der Superman, der da durchmäht? Nein, natürlich nicht. Ja, okay, naja. It is what it is.
Aber jetzt mal weg von diesem Skandal, der da war. Jetzt mal eine andere, auch eine Frage eigentlich von mir, also was mich persönlich interessiert. Warum machst du oder hast du an so Reality-Shows teilgenommen? Warum hast du da mitgemacht? Also was waren deine Beweggründe? Und sag mir jetzt bitte nicht die Erfahrung, weil das glauben wir nicht.
Nein, definitiv nicht. Aber ich muss euch auch eins entkräften, das hatte die Giselle gemacht, ich mache damit wegen am Geld. Ich war nie hauptberuflicher TV-Reality-Star. Ich habe immer meine Kohle gemacht mit Business. Ich bin ein Business-Guy, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Ich weiß, wie man Geld macht. I'm the money magnet. Insofern war ich auch immer einer der bestbezahltesten Teilnehmer. Warum? Weil es mir scheißegal war. Ich habe gesagt, Freunde, ihr zahlt mir diese Summe oder ich komme nicht. Bei mir war immer alles sechsstellig. Promis unter Palmen, Dschungelcamp, wenn es nicht sechsstellig ist, komme ich nicht. Und ich konnte das verhandeln, weil ich das Geld nicht brauchte. Bei mir war es, ich würde sagen, ein Geltungsbedürfnis. Ein Geltungsbedürfnis, um zu zeigen, ja, hier bin ich, schaut mich an. Mir ist da einer abgegangen, ganz ehrlich. Ich fand das geil, auch um eine Celebrity zu sein. Ich habe das visualisiert, dass ich so Paparazzi-Fotos und so weiter und so fort. Ich habe ja das als Kind immer verfolgt, die Hollywood-Stars und so weiter und so fort. Ja, fuck, ist das geil, das will ich auch. Und das war einfach ein geiles Gefühl. Das hat mir einfach Spaß gemacht, erkannt zu werden. Bis ich festgestellt habe, dass erkannt werden und anerkannt werden zwei Paar Schuhe sind. Mhm. Und da muss man dann differenzieren. Wenn dich jemand kennt, heißt das ja nicht, dass er dich, wenn dich jemand erkennt, heißt das ja nicht, dass er dich kennt. Und da musste ich durchlernen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, na gut, okay, jetzt, man developt so, man entwickelt so seine Einstellung dazu. Jeder, der ins kalte Wasser geworfen wird mit Fernsehen. Und ich kam ja gleich von 0 auf 100. Ich habe nie an einem Format teilgenommen. Ich habe sofort mit meiner eigenen TV-Show begonnen. Die Jottas kam ja out of nothing. Ich war ja nie in einem Format vorher. Meine eigene TV-Show vorher und dachte mir, wie geil ist das denn? Und da muss man sich erstmal reinwachsen. Du hast überhaupt keine Ahnung, was mit dir passiert. Und erstmal schieben sie sich links und rechts und dann entwickelst du die sogenannte TV-Persönlichkeit, wo du sagst, oh, okay, jetzt verstehe ich, wie der Hase läuft. Mhm.
Ärgerst du dich manchmal über Sachen, die du gesagt hast in so Shows und Sendungen? Oder bist du mit allem cool?
Nee, ich bin mit allem cool, weil ihr könnt mir vorwerfen, was ihr wollt, aber nicht eins. Ich war immer real. Bei mir weißt du, woran du bist. Ich sage, was ich denke und ich sage es manchmal schneller, als ich denken kann. Also bei mir weißt du, woran ich bin. Ich habe nie eine Rolle gespielt. Ich war immer straightforward. Und wenn ich zurückschaue, denke ich mir, okay, manche Sprüche hättest du jetzt auch verkneifen können. Aber meine Fresse. Ich bin ja keine AI, die programmiert ist, die immer genau die richtige Antwort gibt. Ich bin ein Mensch. Und da sagt man 60% richtige Sachen und 40% Scheiße. Das passiert.
Aber das ist doch auch das, was die Sender wollen. Also ich stelle mir das halt immer so vor, dass in so Shows irgendwo doch ja bewusst ein bisschen Psychodruck gemacht wird, Psychoterror, damit die Leute aus der Haut fahren und vielleicht mal den einen oder anderen Satz bringen, der nicht alle so erfreuen wird. Aber deswegen schauen wir uns das doch alle an. Also sind wir doch mal ehrlich.
Ja, also Insider wissen, wenn zum Beispiel bei Promis unter Palmen diese Interviews gemacht werden. Ich gehe schlafen, ich bin um 10 Uhr schlafens gegangen, weil ich möchte fit sein. Und dann schlafe ich, habe eine schöne Tiefschlafphase. Um 1 Uhr geht der Strahler an über mein Bett. Und denke, oh, fuck, what is that? Ah, schon wieder aus. Okay, 10 Minuten später geht der Strahler schon wieder an. Denke, fuck geht. Und es geht dann so 2-3 Stunden. Denke mal, scheiß Dreck, dieser scheiß Strahler. Und dann kommt, Jotta, bitte ins Besprechungszimmer. Denke, boah, weißt, müsst ihr das Interview um 3.30 Uhr machen? Wirklich? Okay, du gehst ins Interviewzimmer, bist natürlich entsprechend in einer guten Stimmung, weil obviously die Antworten kommen nicht so cool, wie wenn du um 10 Uhr in der Früh nach einem schönen Frühstück am Meer dich hinsetzt und sagst, hey, wie geht's euch eigentlich? Mhm. Natürlich bist du da mehr aggressiv, mehr pumpig und kurzer oder was auch immer. Und das ist natürlich alles diese Psychologie, die Sender spielen. Mhm. Oder im Dschungelcamp. Ja, ich habe im Dschungelcamp, was dann viele auch als positiv erfunden haben, Emotionen gezeigt. Aber ich habe mir vorgenommen, keine Emotionen zu zeigen. Hey, ich war da 7 Stunden in diesem Besprechungszimmer drinnen und die haben mich gefragt nach meinem Opa, was ja meine Schwachstelle war, weil ich wirklich sehr, sehr eng mit ihm war. Und ich habe nie geantwortet. Und nach Stunden sagt der Moderator, hey Basti, aber jetzt mal unter uns. Ich meine, wir machen mit dem Interview gleich weiter, aber das mit dem Opa, das merke ich schon, das tut dir schon weh. Ich so, ja, natürlich tut mir das weh. Naja, war kein Break. Es war in dem Moment natürlich wieder aufgezeichnet. Und dann kommen die Emotionen raus, aber es ist nicht so, dass du ins Dschungelcamp gehst, du sitzt dich hin und sagst, okay, 3, 2, 1 und jetzt lass mich mal heulen, weil das ist gut für die Quote.
Ja, verstehe ich. Welches Format war das geilste? Also welches, so wenn du zurückblickst, welches hat am meisten Spaß gemacht?
Promis unter Palmen hat mir am meisten Spaß gemacht, weil die Erfahrung, in dem Fall wirklich die Erfahrung, sensationell war. Naked, es war meine erste Nackterfahrung, nackt zu sein für 2, 3 Wochen, war so ungewohnt und am Schluss so gewohnt.
Du meinst jetzt Adam sucht Eva oder?
Adam sucht Eva, ja genau. Okay. Da waren wir alle nackt auf der Insel. Okay. Und ich muss sagen, die Gespräche, die wir abends hatten ums Lagerfeuer, die waren real. Das war deep shit. Die Leute waren more real, weil in dem Moment, wo du keine Kleidung hast, lässt du die Maske fallen. Und das war echt cool zu sehen, weil jeder hat immer irgendwo seine Maske auf. Seine Rolle, seine Maske, sein TV-Gesicht und so weiter und so fort. Aber bei Adam sucht Eva waren alle real, bis auf die Osada. Die war halt alles andere. Die hat eine Rolle gespielt. Meine Fresse. Ich war ja wirklich verliebt in die. Und am Ende kam raus, dass sie die ganze Zeit einen Freund hatte und nur für die Quote mitgemacht hat, damit sie bekannt wird. Und dann hat sie mich bekniet. Lieber Basti, bitte sag das niemanden, dass ich vergeben war, weil da muss ich meine Gage zurückzahlen, Vertragsbruch und so weiter und so fort. Und ich so, ja, sind wir jetzt also nicht in einer Relationship? Ich so, ich kann nicht, ich bin mit meinem Freund, den sie jetzt später dann, glaube ich, verlobt oder verheiratet ist. Also die hat es gefaked von Anfang bis Ende und ich bin drauf reingefallen. Aber ich habe nie was gesagt, 2017, und bin dann am Schluss als der Buhmann abgestempelt worden, der sie nicht will, weil sie jetzt Übergewicht hat und kurze Haare. Und ich denke mir, ach, fuck it, wenn ihr nur wüsstet.
Aber sind denn jetzt in der Vergangenheit, nach dem, was da halt passiert ist, die deutschen Medien nochmal auf dich zugekommen? In welcher Form auch immer?
Ja, vor einem Monat, als ich in L.A. war, haben sie meine Adresse rausgefunden. Und ich hatte mir so einen Maybach gekauft, einen schönen, und der ist relativ selten, auch in L.A. Und irgendwie sind sie dem Auto nach und haben mich dann nach dem Einkaufen auf ein Interview angesprochen. Sagen, ja, Jota, können wir noch mal ein Interview machen? Es ist ja gerade Dschungelcamp und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, Freunde, sagt mir einen Grund, dass ich mit euch sprechen sollte. Ja, wir würden dir auch was zahlen. Das heißt, ich habe ja $10.000 Cash mit dabei. Wenn ihr $10.000 Cash mit dabei habt, dann spreche ich mit euch exactly 3 Minuten. Das hat der Sender dann großzügigerweise abgelehnt und ich dann auch. Das wollten sie nicht zahlen. Ich habe gesagt, dann gibt's für mich keinen Grund. Aber es ist ja für dich vielleicht die Chance, dich zu rehabilitieren im Fernsehen. Ich sage, ich muss mich nicht rehabilitieren. Ich vermisse das Fernsehen nicht und ich werde nie wieder Fernsehen machen. Das war eine schöne, coole Erfahrung, aber enough. Ich mach mein eigenes Business. Ich brauche das nicht. Das war ein Kapitel in meinem Leben. Ich habe es genossen, aber jetzt noch gut.
Okay, also meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, würdest du nochmal im deutschen Fernsehen irgendwo dran teilnehmen? Aber habe ich jetzt richtig verstanden, eigentlich hast du da gar keinen Bock mehr drauf.
Nein, und da hier wirklich, normalerweise sagt man für kein Geld der Welt, aber wenn jetzt jemand sagt, hier 10 Millionen Cash, steuerfrei, dann natürlich mache ich es. Aber für die normalen Summen, die jetzt gezahlt werden im Fernsehen, auf gar keinen Fall. Bin ich durch mit dem Thema. Und da gibt's für mich auch nichts mehr zum Holen. Ich hatte meine eigene TV-Show. Ich habe mein Buch gehabt, ich habe die größten Formate mitgemacht im deutschen Fernsehen, die meisten davon gewonnen. That was it. Da, keine Challenge mehr für mich.
Hast du bei allen sofort zugesagt oder musstest du bei manchen überlegen? Ich hänge immer noch bei diesem Adam sucht Eva-Ding. Wenn ich mir vorstellen würde, 2, 3 Wochen irgendwo mich nackt präsentieren zu müssen, würde ich, glaube ich, erstmal überlegen. War das ein Ding für dich?
Nein, aber wir haben verhandelt. Die haben zum Drehen angefangen am 1. Juni 2017. Und ich bin eingeflogen am 10. Juni, weil wir uns nicht einig geworden sind über die Vertragsbedingungen. Und da war eine schöne Sache, für mich schön, dass das am Schluss geklappt hat. Als ich damals von Germany nach USA gezogen bin, habe ich meinem Opa versprochen, ich werde dich jeden Tag um 6 Uhr abends anrufen. Jeden Tag, das war unser Ritual. Und als wir auf die Insel sind, zu Adams und Eva, haben sie uns gesagt, keine Handys, kein nichts. Dann habe ich gesagt, ich brauche nach deutscher Zeit um 6 Uhr abends ein Telefon. nein, das geht nicht, weil du kannst ja was nach außen stecken. Sag ich, dann bleibt neben mir stehen, habt Lautsprecher an, hört mit, was auch immer. Nein, unmöglich, wenn es andere Kandidaten sehen. Und es ging back and forth, dann habe ich gesagt, dann mache ich es nicht. Mein Versprechen über den Opa breche ich nicht. Und ja, am 10. Juni haben sie es zugesagt. Und dann bin ich in Flieger und rüber und los. Deswegen bin ich auch später in die Staffel rein. Ich war eigentlich geplant für den Anfang. Und ja, jeden Tag um 6 Uhr habe ich meinen Opa angerufen.
Und was musstest du den anderen sagen, wo du bist
in der Toilette, Zeit? Toilette, Klo. Das war auf dem Klo. Ja, ich gehe zum Kacken und hinter Busch und da hat es
also gefunden. Hat auch wirklich keiner was rausbekommen. Okay.
Bis zum heutigen Tag weiß es.
Ja, du, dann wenn es jetzt ausgestrahlt wird und falls doch mal einer von denen zuhört, jetzt wissen sie es, alles klar.
Du hast keinen Durchfall gehabt. Es war ein längeres Telefonat.
War nicht so lang, war 2-3 Minuten, aber genug, um meinem Opa ein gutes Gefühl zu geben und die Connection aufrechtzuerhalten. Und im Nachhinein bin ich sehr, 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 sehr dankbar darüber, denn es waren die letzten Monate seines Lebens. Also er ist 3 Monate später verstorben.
Aber dann warst du wieder zurück.
Ja, da war ich wieder zurück.
Ja, sehr gut. Sehr Dank. Du verkaufst dich immer so tough. Also in den Sendungen, also du hast ja auch einen Ehrgeiz, also mich zu bewundern in diesen Spielen. Ich hasse sowas, ich hasse so Challenges. Mit sowas kriegt man mich nicht, mich kotzt sowas an. Es gibt ja Leute, denen macht das offensichtlich Spaß. Und ich habe zumindest so wahrgenommen, vor allem bei Promis unter Palmen, wenn diese Spielchen immer waren, dass du da sehr engagiert warst.
Ja.
Musst du zu Hause auch mal ausgebremst werden von deiner Frau, oder?
Da spielen wir andere Spiele.
Oder warum wusste ich, dass sowas kommt? Ich hab's geahnt.
Oder hat die genauso viel Temperament wie du?
Die ist Latina. Die hat noch mehr Temperament und bei den Spielen, die wir zu Hause spielen, kann ich mich meistens eh nicht rühren.
Das sind die Besten.
Ja, absolut. Ja. Nee, die hat zu Hause die Hosen an. Also eine Latina, brauchst du nicht sagen, wo es lang geht, da fliegt der Pantoffel.
Aber eigentlich bist du ja ein bodenständiger bayerischer Jung, oder?
Ja, freilich, ja logisch.
Ja, freilich, guck mal, logisch, wie
süß. Ich komme aus dem Kulturs.
Ist ich komme aus Niederbayern Ergolding. Oder wo?
Landshut. Aus Ergolding, Niederbayern, ich bin der volle Bauer. Ich bin so ein Bauer, ich bin in Ergolding aufgewachsen, zur damaligen Zeit 10.000 Einwohner. Wir waren das letzte Haus bei den Feldern. Ich bin zwischen Kühen und Odel aufgewachsen, ja, voll der Bauer. Und dann von Ergolding nach Landshut, von Landshut nach München, von München nach L.A.
Ja, also fantastisch, vor allem der Wandel jetzt, weil jetzt kommt wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, die meisten wissen es ja und wir sind auch aufgrund dieses Reels letztens mit Giselle schon gerade noch vor unserer Aufnahme hier angetickert worden, dass du da irgendwie einen Schnipsel geteilt hast auf Twitter oder so und dann kam, bist du das und also die Gays lieben das. Ja. Wie kommt man denn aus Niederbayern nackt nach Amerika und zeigt sich auch im Internet? Wie geht das? Wie ist da der Weg entstanden?
Das hat angefangen eigentlich als Spaß. Vor 3 Jahren oder so, 2020, bin ich mir sicher, ich glaube 3 oder 4 Jahre machen wir das jetzt schon. Wir haben immer von diesem OnlyFans gehört. Und dann habe ich zum Spaß zu meiner Frau gesagt, oder damaligen Freundin, wir haben noch nicht verheiratet, lass uns das mal starten als Challenge. Wer mehr Fans generiert im ersten Monat, so einfach als Challenge between us. Ja? Und der Einsatz war was Spicyes zwischen uns, das hat Spaß gemacht. Und am Anfang haben wir nicht gleich blank gezogen. Du machst halt mal deine Unterhose ein bisschen nass und tust mal so ein bisschen. Und ich wusste am Anfang überhaupt nicht, wer überhaupt subscribed to meinen Channel, ob das jetzt Frauen sind oder Männer. Und dann hat sich rauskristallisiert, dass halt 99% Männer sind. Und
schwulen uns die alten geilen Böcke.
Nee, ja.
Herrgott.
Und ich hatte so vorher nicht große Berührungen mit Schwulen. Woher auch, ne? Also, es war halt nicht meine Szene. Aber dann habe ich festgestellt, erstens, super respektvoll. Zweitens, sie sind in der schöne Körper. Und halt voll die Fans. Und dem, ach, ihr seid ja voll nett. Also, natürlich, warum sollten sie nicht nett sein? Aber nicht so plump, sondern so einfach, oh, Jotta hier und so weiter. Und ich muss sagen, jetzt 4 Jahre später, meine Fanbase ist mir wirklich, wirklich ans Herz gewachsen. Und ich mache das auf meinem Kanal, weil ich es liebe. Nicht, weil ich das Geld brauche, um das auch mal einfach mal klarzustellen. Es ist tatsächlich so, ein möchte gerne auf Twitter hat's ja kritisiert und sagt, das glaube ich nicht. Aber es ist wirklich, mein OnlyFans-Kanal ist weniger als 4% meines gesamten monatlichen Einkommens. Mein OnlyFans-Kanal ist nichts. Es ist eine kleine, harte Fanbase. Ich promote das nicht hardcore. Ich habe keine Agency, die dahinter ist. Ich schreibe selbst mit den Fans. Und ich habe einen Twitter-Kanal, ja, da poste ich den Link. Aber ansonsten, du findest keinen Link von mir auf Instagram, du findest keinen Story-Swipe in meiner Instagram-Story zu meinem OnlyFans. Ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe und weil mir das Spaß macht und weil es für mich auch so ein bisschen ein Grenzenverschieben ist. Und das ist ja das, was ich gerne habe. Deswegen habe ich ja auch Promis unter Palmen gemacht oder den Dschungel. Ich liebe es halt einfach gern, Grenzen zu verschieben. Und ich liebe es halt auch gerne, Grenzen zu verschieben im sexuellen Bereich. Und ich judge nie, also ich verurteile nie, sondern ich probiere immer Sachen aus und mache mir ein eigenes Bild davon. Solange es keinem wehtut und mir nicht wehtut. Also Drogen ist zum Beispiel habe ich noch nie probiert.
Aber klar. Du sagtest ja eben, dass du auch im Fernsehen mitgemacht hast, einfach um dich auch zu präsentieren, um dich zu zeigen, ne? Weil irgendwie stehst du da drauf. Ist OnlyFans auch so eine Sache, einfach weil du Bock hast, dich auch zu zeigen und schaut mich an, oder?
Am Anfang ja. Und jetzt ist es für mich eigentlich mehr eine Motivation, auch in Shape zu bleiben. Weil ich bin auch einer, der gerne Süßigkeiten isst. Ich bin auch gerne einer Brot und Croissant und sagt, ich liebe es. Aber wenn du eine Fanbase hast, die einfach von dir auch erwartet, dass du einfach in Shape bist, dann denke ich mir, ach geil, ich sehe, ach Jotta, du bist immer so in Shape, du bist meine Motivation. Dann denke ich mir, okay, dann esse ich das so jetzt nicht. Dann bleibe ich auch in Shape. Also ich nehme es auch dankend auf als Motivation, um auch wirklich den Körper, ich werde in 2 Jahren 50, Entschuldigung, also um auch den Körper zu halten.
Also der Gianni und ich, wir flachsen auch schon seit gut einem Jahr oder anderthalb rum und sagen immer, wir wollen auch mal OnlyFans machen und Fußbilder verkaufen, weil wir das Gefühl haben, Fußbilder sind ein großer Markt. Jetzt musst du uns mal ein bisschen, wir haben da keine Ahnung von wirklich, wie dieses OnlyFans abläuft. Also ja. Wie funktioniert, ich stelle mir das so vor, das ist wie ein, weiß ich nicht, so ein Insta-Facebook-Feed, wo man öffentlich was posten kann, was jeder sehen kann und dann gibt es spezielle Inhalte, wofür man zahlen muss oder wie läuft das ab?
Absolut richtig. Also normalerweise der klassische OnlyFans-Kanal, da hast du eine kleine Subscription-Fee, da signst du ab und dann siehst du auf dem Feed alles inklusive. Mhm. Aber dann gibt es noch die Messages, wo du Cross-Selling machen kannst, also mehr verkaufen kannst oder expliziten Content und dafür bezahlst du extra. Und mit den Füßen? Okay. Mit den Füßen hast du absolut recht. Ich bin da auch erst drauf gestoßen. Dank der schwulen Gemeinde, die haben mich darauf aufmerksam gemacht. Jotta, hast du eigentlich weiße Tennissocken? Ich so, nee, ich bin meistens barfuß, ich lebe ja am Strand, ne? Nee, aber weiße Tennissocken wären schon geil. Ich so, okay. Jetzt habe ich mir weiße Tennissocken gekauft. Boah, da stehen ja voll drauf. So nackt und dann mit Höschen den Schwanz raushängen lassen und den weißen Tennissocken, da wären die ja voll. Oder Achsel. Kannst du mal deine Achseln zeigen? Ich meine, meine Achseln? Was sind mit meinen Achseln? Nee, zeig mal deine schwitzigen Achseln. Ich so, okay, cool, kann ich machen. Ja, warum nicht? Tut mir nicht weh.
Weißt du, aber verschickst du sowas dann auch? Also getragene Sachen oder nur Fotos davon?
Ich habe jetzt zweimal eine Unterhose verschickt. Eine vollgewichste mit Spuren und allem, was der da drin haben wollte.
Oh Gott.
Klar. warum nicht? Aber
ja, du, wenn es ihm Freude bereitet? Also ich
Hey, also ich judge niemanden, ganz ehrlich. Ich sage immer, leben und leben lassen und solange du niemanden wehtust damit, hey, hab einfach fucking Spaß. Wir sind auch im Jahr 2024 wird die Sexualität immer noch so, es findet immer noch so hinter verschlossenen Türen statt und oh mein Gott, Latex, Bondage, SM, oh mein Gott, ach na, lass mich doch mit dem in Frieden. Ach komm, jeder soll machen, worauf er Bock hat, aber was ich nicht cool finde, ist, wenn man es plakativ jemandem ins Gesicht hält. Weißt du, ich meine? Das ist ja gerade jetzt, wenn wir offen reden, auch in der schwulen Gemeinde habe ich oft den Eindruck, dass es so, hey, du musst mich akzeptieren. Ich bin schwul. Ich so, ja, mir interessiert mich gar nicht, welchen Arsch du fickst. Ich sag dir auch nicht, welchen Arsch ich fick. Fick ihn und halt die Klappe. Weißt du, ich meine? Lass uns einfach als Menschen begegnen und lass mal die Sexualität außen vor. Wir reden jetzt seit 40 Minuten oder was es ist. Und wir reden als Menschen miteinander und ich habe nicht gesagt, hey, welchen Schwanz hast du jetzt gestern gelutscht? Interessiert doch überhaupt nicht. Nein. Was hat die Sexualität? Warum wird Sexualität so krass überbewertet? Lass die Leute einfach ihren Spaß haben.
Ich glaube, es ist natürlich, hat viel auch mit dem Elternhaus zu tun. Also manche brechen ja dann erst im Erwachsenenalter aus, ne? Also mittlerweile durch Dating-Apps, dann OnlyFans zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand oder die Person, die jetzt bei OnlyFans fragt, sag mal, kann ich deine Füße sehen oder kannst du mir deine getragene Wäsche verkaufen, dass sie das ihre Frau fragen würde oder den Mann oder wen auch immer, weil sie dann wahrscheinlich Angst haben, ich glaube, darüber haben wir sogar schon mal gesprochen hier, dass man dann Angst hat, irgendwie so ein bisschen so das Gesicht vor dem Partner oder der Partnerin zu verlieren. Also, dass man sich nicht traut, seine Wünsche zu äußern. Und ich glaube, das Internet eine ganz gute Plattform, weil das so anonym ist, oder?
Jetzt gibt es mir eine tolle Plattform und jetzt muss ich zu meinem Skandal zurückgehen, worauf ich angefeindet wurde. Für mich ist Analsex extrem wichtig. Ich bin ein bekennender Arschficker. So, jetzt habe ich meine erste Ehe, die Frau, bleib mir weg mit dem. Da hatten wir Diskussionen über Jahre hinweg. Bis ich immer gesagt habe, du weißt du was, wenn ich eine Mädel date, da mache ich eine Checkliste. Und erste Frage ist, stehst du auf Analsex? Und wenn sie sagt, nein, kommt nicht in Frage, danke schön, ist das Date beendet. Und da wurde ich ja angegriffen. Und mein Gott, wie oberflächlich ist der. Aber lieber von vornherein klar und offen mit dem Partner sprechen, dann weiß er, woran er ist. Mit meiner Frau, ich bin jetzt mit ihr super extremst glücklich verheiratet. Ich habe ihr am Anfang gesagt, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht, das bin ich. Und das ist alles, worauf ich stehe. Gute Nachricht, that's it. Da kommt jetzt keine Überraschung mehr in einem Monat oder in zwei oder in drei. Das ist das, worauf ich stehe. Kannst du das handeln? Ja oder nein? Ich finde Ehrlichkeit in der Partnerschaft, ich vermisse das. Und ich finde es schade, dass die Leute auf OnlyFans Fantasien ausleben, anstatt mit ihrem Partner einfach mal die Eier zu haben und mit ihrem Partner offen zu reden.
Weißt du, ja, ich glaube, die Leute haben halt Angst davor, wenn sie ihre Bedürfnisse äußern, dass sie dann irgendwie dafür verlacht werden oder irgendwie mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Aber unterm Strich kannst du, wenn du da irgendwie ein Bedürfnis hast, du kannst es ja nicht unterdrücken. Also du kannst es schon unterdrücken, aber es ist nicht weg. Also du hast es nicht irgendwann. Dann bist du halt 3 Jahre verheiratet, 4 Jahre verheiratet, dann passiert es auf der Weihnachtsfeier oder genau. Du verabredest dich heimlich über irgendwie eine Dating-App. Und das ist ja in unserer Community schon anders. Also da wird schon geguckt, magst du das, magst du das, was magst du das? Und dann wird sich getroffen. Und wenn der sagt, nee, mag ich nicht.
Das sind die
nicht,
ersten Fragen.
Ja, klar, ist ja oft so. Nicht immer, aber also, oft. Ne, findest du das gut, findest du das gut? Alles klar, lass uns treffen. Und dann wächst vielleicht irgendwie was daraus. Das ist in heterosexuellen Beziehungen ja doch noch manchmal anders, glaube ich.
Ja.
Aber ist ein Prozess, der entwickelt sich. Also,
aber wie ist es denn in Amerika generell so mit Sexualität? Also was wir hier in Deutschland mitkriegen, heißt es immer, die Amis sind doch verklemmter. Also es wird oft nicht so viel im Fernsehen gezeigt, auch was Alkoholkonsum angeht, aber jetzt primär erstmal Sexualität. Ist das wirklich so? Oder kriegen wir das nur so mit?
Nein, das ist tatsächlich so. Also wir Deutsche haben in Amerika wirklich den Ruf als die sexuellen Virtus. Also die Deutschen sind die Verrückten. Ja, also wenn meine Frau dann so manchmal erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und ich über meine sexuellen Vorlieben, dann die Leute so, of course, he's German. So, die haben wirklich dieses Bild, dass wir German, wir alle sind die ganzen fetisch-verrückten Virtus. Also in Amerika ist es wirklich dieses Political Correctness und das ist in Amerika zum Kotzen, muss man ganz ehrlich sagen. Also die sind dann auch wirklich mit dem Stock im Arsch und das meine ich jetzt nicht mal stimulierend.
Aber bei Gleichberechtigung, also Political Correctness und Gleichberechtigung, denke ich wieder an OnlyFans, da haben Männer doch das Nachsehen, oder? Also Frauen verdienen da doch besser als die Männer,
ja, klar.
Oder nicht? Also ich glaube, ja, das ist doch zwangsläufig so. Abonnenten
ja, die Männer. Erstens, weil die Schwulengruppe kleiner ist und weil Frauen sagen, was soll ich dafür bezahlen? Ich bezahle es nicht, um einen Schwanz zu sehen. Klar, die kriegt, wenn eine Frau hübsch ist, dann kriegt sie ja jeden Tag 20 Dickpics in ihren Direct Messages auf Instagram. Weißt du, wie ich meine? Wo ich mir auch denke, mein Gott, Freunde, denkt ihr wirklich, das ist eine Pickup-Line hier, mein Schwanz? Ja, come on. Also, ich würde aber nicht sagen, benachteiligt, sondern, mein Gott, es ist einfach so. Also benachteiligt klingt gleich so an, wir müssen es wieder eine Gleichheit schaffen.
Equal pay of OnlyFans ist meine Forderung.
Ja, Service, nee. Ist einfach so, wir machen mehr Kohle, meine Frau macht, weiß Gott, wie viel mehr Geld im Monat wie ich. Aber ich habe definitiv den größeren Spaß, das muss ich auch mal sagen.
Muss man sich denn dann jedes Mal überlegen, was man jetzt macht? Du kannst ja nicht einfach nur, weiß nicht, Missionarsstellung am Bett machen und jedes Mal die Kamera drauf halten. Also muss man sich dann überlegen, was machen wir denn heute, was machen wir denn morgen? Kaufen wir Toys oder Wäsche oder wie macht ihr das?
Halt, beides ist richtig, was du sagst. Auf der einen Seite gibt es Bedürfnisse oder Vorlieben, die andere Leute haben, die jetzt ich nicht habe. Ja? Also zum Beispiel, ich stehe lieber auf eine Domina als auf ein Schulmädchen, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber jetzt sind halt Fans, die sagen, ach, kannst du mal so ein Schulmädchen-Sex machen? Also mich macht es jetzt nicht an, wenn meine Frau wie so ein Schulmädchen daherkommt und ich muss den Lehrer spielen. Aber wenn die Nachfrage da ist, weil dann machen wir da einfach mal so ein Rollenspiel. Also in dem Moment lieferst du Content, was nicht deinen persönlichen Bedürfnissen entspricht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wir die Kamera oft laufen lassen. Und dann nachher einfach entscheiden, ist es jetzt einfach guter Content oder nicht. Weil manchmal verdecke ich auch, da siehst du halt einfach dann überhaupt nichts, wo man denkt, naja gut, das war jetzt echt geiler Sex, aber man sieht halt nichts.
Verkaufen also warum, kann man den nicht.
warum sollte dann mal jetzt jemand dafür bezahlen? Also weg damit, ja. Also ich habe schon immer Spaß dran gehabt, mich beim Sex zu rekorden. Und mein Gott, jetzt jedes Zehnte kann ich verwenden für OnlyFans. Ja.
Wie oft muss man was posten? Gibt es da eine Regel? Muss man einmal die Woche was abliefern? Müsst ihr euch im Vorfeld überlegen, boah scheiße, jetzt müssen wir morgen wieder ran, ich habe gar keinen Bock? Oder?
Es ist eigentlich relativ entspannt, ganz ehrlich, weil OnlyFans ist ja ein Durchlauf. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Hardcore-Fans, die wirklich über Jahre mit dabei bleiben. Aber normalerweise kommen die Fans rein und dann haben sie nach 2 Monaten alles gesehen, dann subscriben sie zum anderen Creator und hauen wieder ab. Das heißt, du hast immer neue Fans. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt ungefähr auf meinem Fans-Kanal 1500 Files, 1500. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn heute jemand subscribt, weil der kann ja erstmal die nächsten 3 Jahre Content schauen von mir.
Weißt du, ich meine, beschäftigt.
Ja. Genau, richtig. Und die Fans, die jetzt schon seit 4 Jahren mit dabei sind, da geht schon lange nicht mehr um meinen Schwanz. Die haben mich gesehen in allen möglichen Stellungen und Sache. Da geht es mehr darum, dass man zu einer Familie, zu einer Freundschaft geworden ist. Da schreiben wir auch teilweise manchmal über Sachen, die überhaupt nicht mehr sexuell sind, sondern die sind einfach happy, dass wir einfach in Kontakt sind. Und ich antworte denen und dann sagen sie, ach, wann geht's denn weiter von Miami? Ich sage, ja, wir fliegen Donnerstag nach Vegas. Ach geil, was macht ihr dort? Ah, schick mir da mal ein Foto, wenn du in Vegas bist. Ich so, ja, nackt oder angezogen? Nee, ganz normal. Na, dann schicke ich ihm ein Selfie. Hey, wir sind gerade in Vegas gelandet. Das sind dann andere, das ist dann nicht mehr sexuell, weißt du, ich meine? Sondern das ist einfach dann, ja, OnlyFans heißt ja auch Fan und nicht nur Ficken und Sex.
Ist halt alles irgendwie Beziehungsaufbau.
Ist Beziehungsaufbau, ja, logisch. Obwohl ich natürlich meinen Fans schon auch liefere, was sie sehen wollen. Also ich war immer ein bisschen zurückhaltend, da mein Hengstloch, wie man so sagt, so zu zeigen.
Oh Gott, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber okay.
Hengstloch. Wir sagen immer Herrenscheide.
Herrenscheide, ja, genau. Und da haben
Im
sie
nächsten glaube, OnlyFans, wie du sagst, bitte einmal Herrenscheide für uns.
Herrenscheide, okay, das kann ich bringen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, war ich einmal im Gym und dann bin ich ins Alarm gegangen und habe gesagt, ach, weißt du was, fuck it, wenn sie es haben wollen, dann sollen sie es haben, ja. Und dann habe ich ja hier aber richtig mal mich auf die Kamera gesetzt und das Ganze rauf und runter und habe gedacht, okay, ich habe da auch meinen Spaß dran, wenn ich das Feedback sehe, weißt du, ich meine, wenn die Leute dann voll ausrasten, so, boah, voll geil, ja, dann freue ich mich auch, weißt du, also mir macht das wirklich Spaß, sonst würde ich es nicht mehr machen. Also mir wird oft vorgeworfen, ja, jetzt macht er hier auf Bi und Gay, nur damit er hier sein Content verkaufen kann. Glaubt ihr wirklich, der Jotta würde sowas machen? Dass ich mich verkaufen würde, du, dann hätte ich aber gewisse Sachen in der Vergangenheit mal ganz anders gemacht. Dann hätte ich die Oberst nicht angegriffen, sondern hätte ich das wieder, wie hieß denn der andere Typ, der so ein bisschen einfach gestrickter war?
Da gibt's viele.
Der Florian Christian, der hat nicht gewonnen, aber der hat die Oberst halt in den Arm genommen. Dann hätte ich die Oberst in den Arm genommen und gesagt,
ach, Tobias, glaube ich, ist der Tobias.
Der
war
Tobias,
doch dabei, ne?
Ja, genau, richtig.
Der hätte doch in den Arm genommen hinterher. Ja, daran erinnere ich mich, ja.
Der war dann der Retter der Nation und alle so, mal, du bist einer mit, glaubt ihr, dass ich das nicht kapiere, wie der Hase läuft? Ich bin noch mit dabei. Ich bin Vollprofi. Wenn ich mich verstellen würde, hätte ich die Oberst in den Arm genommen und gesagt, du, mir tut das so leid, was die mit dir gemacht haben und ich weiß, ich bin auch schuld. Also ich möchte mich bei dir echt entschuldigen. Hey, come on, lass uns zusammen einen trinken. Dann spiele ich doch die Rolle und ganz Deutschland sagt, ach, wie geil, schau da an, der Jota. Ich habe mich nie verspielt, ich habe mich nie versteckt, ich bin, wie ich bin, fertig.
Aber mit Alkohol hätte sie gekriegt, auf jeden Fall.
Ja, voll, voll Blügel. Wenn ich Bock habe auf OnlyFans, mache ich es und der Moment, wo ich keinen Bock mehr habe, mache ich es nicht mehr.
Aber jetzt mal, ich gehe da einfach mal von aus, dass du mit deiner Frau auch Sex hast, ohne dass die Kamera läuft, vermute ich jetzt einfach mal.
Ja, absolut.
Ist das anders? Also ist das jetzt wirklich on-cam? Ist das dann halt eine Show, die man da einfach für seine Fans halt eben, damit die glücklich sind und das kriegen, was sie sehen und privat läuft das ganz anders ab oder ist mit ganz anderen Emotionen verbunden?
Wir haben keinen gestagten Sex bei OnlyFans. Mhm. Da habe ich mal überhaupt keinen Bock drauf, weil das ist das Einzige, wo wir drauf achten, wie ich schon gesagt habe, ist, dass du halt auch was siehst. Und bei mir haben sich zum Beispiel manchmal Leute am Anfang gesperrt, wenn ich halt gefickt habe, dass sie sagen, ja, Jott, ich will dein Gesicht auch sehen. Dann denke ich, okay, cool. Ich dachte, du willst einen Schwanz sehen. Ja, okay. Dann weiß ich jetzt, aha, dann mache ich eine zweite Kamera, die halt frontal auf meinen Körper geht. Und dann schneide ich es am Schluss zusammen, dass die Leute auch was für meine Face-Expression sehen, wenn ich halt komme und explodiere. Das lerne ich. Aber es ist nie so, dass ich dann sage, oh, und jetzt mache ich hier extra. Das wäre mir viel zu blöd, da was zu stagen. Und wenn meine Frau oder ich oder sexuell aktiv ist, dann macht's eh Spaß. Also was soll ich, also wir machen eh alles.
Was braucht man alles so, um bei OnlyFans loszulegen? Also wenn du jetzt gerade sagst, du baust schon eine zweite Kamera auf, also 2 Kameras, dann wahrscheinlich den Rechner. Was braucht man noch? Licht?
Ich würde keinem raten, bei OnlyFans anzufangen.
Jetzt ist sein Traum zerplatzt.
Manno!
Du brauchst wirklich massiv Reichweite, weil der Markt ist überfüllt. Wir hatten Glück, wir sind gerade in der Bubble vor Covid mit rein und sind dann die Welle komplett mit raufgeschwommen, wo Covid war ja auf jeder auf einmal jeder bei OnlyFans. Aber im Moment musst du einfach wissen, der Markt ist übersättigt. Ein übersättigter Markt drückt auch immer die Preise. Ja? Mhm. Also bei mir, ich verkaufe teilweise Videos für $3, für $4, wo ich vor 3-4 Jahren noch 20 oder 30 verlangt hatte. Warum? Ja, weil Leute sagen, du, was soll ich bei dir 30 zahlen, wenn der andere Typ gibt es denn für 15? Also die Preise sind unten und du brauchst wirklich massiv Reichweite, um deinen Kanal auch zu bewerben. Wenn du keine Reichweite hast, ja, wie sollen die Leute dich finden? Dann hast du einen OnlyFans-Kanal, aber keiner schaltet ein. Macht ja auch keinen Spaß.
Ja klar, es muss ja erstmal, also man muss ja irgendwie gefunden werden. Und
mir hat es geholfen, OnlyFans auch meine Sexualität zu öffnen. Wo, klar, wenn Anfragen kommen, dann denkt man sich, ja, weißt du was, dann probiere ich das auch mal aus. Dann fängt man auch mal drüber an nachzudenken. Weißt du, ich meine, wenn immer irgendwo was hörst, dann fängst du an drüber nachzudenken und öffnest dich in verschiedene Bereiche. Und das entspricht eigentlich meiner Lebensphilosophie, immer Sachen probieren und dann zu beurteilen und nicht Sachen zu verurteilen, die ich nicht kenne.
Also, habe ich jetzt richtig verstanden, dass du durch OnlyFans auch Sachen an dir oder Seiten an dir kennengelernt hast, die du vorher noch gar nicht kanntest?
Ja, absolut. Ich bin da in den Medien damals vor 3 Jahren angegriffen worden, dass ich mir Sachen in den Arsch schiebe. Ach, Moment mal, du hast das, Tani, hast das ja auch noch gesagt. Und jetzt,
das war,
und jetzt schiebt er sich Sachen in den Arsch.
Das
für
war,
Geld.
Das war ein Riesendildo, wo jeder Schwule staunen würde. Dass der, also, da war nur ein Bild davon. Wo, also, kenne ich nur von der Reeperbahn. Wenn es passt, Respekt.
Du, das war aber auch Übung, muss man sagen. Aber ich bin halt einer weiter, immer weiter. Ne?
Ja, ja, stimmt.
Und ich habe das dann immer festgestellt, dass ein Dildo im Arsch halt echt sich gut anfühlt. Und das hat nichts mit Schultern zu tun. Das hat mit Prostata-Stimulation zu tun. Also jeder Mann sagt, das ist doch schwul. Nein, das ist es nicht. Wenn deine Prostata stimuliert wird, ist es ein geiles Gefühl. No matter if you're straight or gay. It's einfach geil. End of the story. Und ich bin halt einer, der immer wieder versucht, seine Grenzen zu verschieben. Da denkt man sich, ja, mal ein bisschen größer. Und dann hat mir einer das Bild geschickt von diesem Riesendildo und dachte mir, Gott im Himmel. Aber weiter, immer weiter.
Haben wir jemals eine Podcast-Folge mit der Prostata-Massage beendet? Ich weiß nicht.
Nee, aber eigentlich wollte ich gerade auch hinzufügen, dass jeder, der straight ist, hetero ist und irgendwie zu mir sagt, er fände das eklig, wenn ihm was da hinten reingeschoben wird, sage ich immer, lass dir mal von der Freundin die Prostata massieren, dann weißt du, was sagt.
Oh, Halleluja.
Dann gucken sie mich blöde an.
Ein Prostata-Orgasm ist immer fucking, die Prostata hört zu melken, ist immer sowas von endgeil. Da kannst du ja 3, 4, 5 Mal kommen. Das soll mir mal ein anderer Mann sagen. Der spritzt einmal ab, ist müde, legt sich hin und schaut Fernsehen.
Sag, ja, Gianni, wir lernen ja auch neue Sachen. Der Prostata-Melk.
Kannte ich auch noch nicht.
Hammergeil.
Wir abonnieren.
Also die Leute sollten wieder mal anfangen, ihre Sexualität zu entdecken und zu leben. Und wenn wir schon den Podcast so abschließen, dann würde ich eher sagen, nehmt OnlyFans her als Stimulation für eure Partnerschaft zu Hause. Und sagt, hey, du, pass mal auf, ich habe da bei OnlyFans was gesehen, würde ich mal gerne was mit dir probieren. Und wenn der Partner sagt, was, du bist bei OnlyFans, sage ich, ja, Gott sei Dank, aber schau mal her, mach es nicht als Secret, sei mit deinem Partner offen und red mit ihm drüber. Und dann hätten wir, das würde mich echt glücklich machen, wenn ich sage, hey, Jotta, ich habe das mal ausprobiert mit dem Finger im Arsch, das ist echt geil. So, ja, probier mal die Kerze und die Gurke. Dann wird es noch geiler.
Ich bin auf die Feedbacks auf diese Folge gespannt.
Ich auch. Wird gut.
Super. Ja, Bastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass wir hoffentlich auch was richtig stellen konnten, nämlich diese Erinnerungsfetzen waren ja ein Teil aus einer kompletten Story irgendwie und das eine Teil ergibt eben nicht das komplette Bild. Und von daher danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und dass wir dir Fragen stellen durften. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja immer nochmal im Podcast, weil Fernsehen willst du ja nicht mehr machen in Deutschland.
Nee, ich bin gern wieder mal dabei. Ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank an dieser Stelle, Markus und Gianni. Und war auch positiv überrascht, da sieht man es wieder. wenn Leute miteinander reden, kommt immer was anderes dabei raus. Weil, glaub mir, als ich erstmal den Link gesehen habe und du es gesagt hast, denke ich mir, was ist denn das für ein Vollpfosten? Weil er hat ja einen Arsch offen oder was?
Ja, wir sind
und
ja auch jetzt als homophobe Wichser beschimpft worden. Und ich denke, also, ja. Weil, wenn du das aus dem Zusammenhang reißt, und das war ja nicht, ja. Ist ja aus dem Zusammenhang gerissen, dann denkt ja jeder, was sind das für homophobe Spinner? Aber dass das eigentlich unser Business ist, das kommt aus ja. diesem Reel nicht raus. Aber nee. Ja, wir sind da auch letztlich nee, mit umgegangen.
Wir haben wir uns auf WhatsApp ausgetauscht und dann jetzt hier im Podcast. Dass man denkt, im Bein würde sagen, bist du ein pfundiger Typ? Du bist ein pfundiger Typ. Ein guter Typ, ja? Du bist ein guter Typ.
Danke, ich hoffe, Dr. Vagisan ist jetzt auch nicht mehr sauer auf uns.
Nein, definitiv nicht.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß
Sehr
gemacht.
Sehr gerne. Also, haltet die Ohren steif und alles andere.
Ansonsten wissen wir, wo wir Motivation finden.
Ciao. Ciao, ciao.